Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Ich freue mich, euch zu sehen. Herzlich willkommen an diesem zweiten Sonntag im Jahre 2024. Wie sieht es denn aus mit euren Silvesterwünschen, falls ihr denn welche hattet? Haben sich alle erfüllt oder hat sich vielleicht doch nicht ganz so viel verändert? Wisst ihr, Gemeindeleiter haben auch manchmal gewisse Wünsche und Vorstellungen. Gemeindeleiter denken gelegentlich darüber nach, wie kann eigentlich unsere Gemeinde lebendig werden? Welche Ziele und welche Mitarbeiter, welche guten Strukturen verhelfen uns dazu? Da werden wir in diesem Jahr sicherlich auch noch das eine oder andere drüber hören. Aber heute, und vielleicht nicht nur hören, vielleicht noch viel besser auch umsetzen, aber heute möchte ich eigentlich erstmal einen gewissen Start für dieses Thema weitergeben. Nämlich, welche Voraussetzungen empfiehlt uns eigentlich das Wort Gottes, um lebendig, um geistlich zu leben? Es klingt wahrscheinlich gar nicht so spektakulär, obwohl man es auf vielen Seiten der Bibel im Alten und Neuen Testament findet. Aber lasst uns mal reinhören, worum es geht. Diesen Start empfiehlt Gott, empfiehlt die Bibel nicht nur Gemeindeleitern, sondern jedem von uns, der Jesus Christus angehört. Und zwar ist es ein Leben in der Furcht Gottes. Das ist vielleicht nicht so ein ganz aktuelles Thema in sämtlichen Gemeinden, aber ich denke, es tut gut, uns darüber einmal auszutauschen, darüber nachzudenken. Ein Leben in der Furcht Gottes. Warum? Weil die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. So und ähnlich steht es insbesondere in den Sprüchen, auch in den Psalmen und an anderen Stellen des Wortes Gottes. Speziell in Psalm 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Der Anfang, deswegen starten wir damit. Und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Ja, die Furcht des Herrn, wir werden darauf eingehen, was das überhaupt ist, das soll unser geistliches Leben anfachen. Aber sollte Gott wirklich zu uns gesagt haben, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und der Kenntnis? Ist das wirklich so entscheidend? Mal eine Frage. Wenn du heute irgendwann nach Hause gehst, was ist eigentlich das Erste, bevor du dein Haus betrittst, bevor du hineingehst? Hat einer einen Vorschlag? Ah, da sind wir schon gleich bei dem wesentlichen Ding. Da gibt es einen Unterschied zwischen den Russlandsdeutschen und den Einheimischen. Die Russlandsdeutschen würden erstmal die Schuhe ausziehen, aber die Einheimischen und dann natürlich auch die Russlandsdeutschen, wir sind ja eins, werden dann hineingehen. Die Neugierigen machen vielleicht noch was anderes, die gucken erst in den Briefkasten. Aber irgendwann ist es tatsächlich so, dass wir unseren Schlüssel herausnehmen, wenn wir das Haus betreten wollen, wenn wir unser Haus betreten wollen. Und so ist die Furcht des Herrn auch ein Schlüssel zu einem Leben mit Gott. Wenn wir wirklich Gott gewollt leben wollen, dann gehört die Furcht des Herrn dazu. Und die Furcht des Herrn ist nicht nur irgendein Schlüssel. Wenn ich in mein Haus hineingehe, werde ich auch nicht versuchen, mit dem Briefkastenschlüssel oder mit dem Autoschlüssel die Tür zu öffnen, sondern es ist der Schlüssel zu einem gesegneten Leben. Die Furcht Gottes, der Schlüssel zu unserem Haus. Wir fragen uns am Anfang, wovor fürchtest du dich eigentlich? Oder lebst du in der Furcht Gottes? Wer so ein bisschen mit offenen Augen in diese Welt hineinschaut, dem könnte wirklich Angst und Bange werden. Überall Krieg, immer wieder beginnt ein neuer, reichlich Katastrophen. Wir hörten in der Einleitung, der Herr ist unser Hirte, der uns zu frischen Wassern führt. Hier in Deutschland hatten wir vor einigen Tagen sehr, sehr viel frisches Wasser. Da meint es der Herr offensichtlich sehr gut mit uns. Wir haben vielleicht Angst vor dem Älterwerden oder vor Krankheit, Angst vor Armut, alles wird scheinbar teurer. oder einfach Angst vor einer ungewissen Zukunft. Da können sich viele Dinge auftürmen. Und all diese Dinge und noch einige mehr könnten uns in Angst und Schrecken versetzen. Ich verrate euch mal als Familie, als geistliche Familie, bevor ich persönlich Angst oder sagen wir mal ein ungutes Gefühl zumindest habe. Ich besuche gerne die Schwester von meiner Frau, neuerdings nicht mehr ganz so gerne. Die hat sich nämlich einen riesengroßen Hund angeschafft. Ich weiß, alle Tierliebhaber werden mich jetzt überhaupt nicht verstehen können, aber auf die Begrüßung mit dem könnte ich eigentlich immer gerne verzichten. Ich glaube schon, dass er es gut meint. Und trotzdem sehe ich die Zähne in seinem Maul. Wisst ihr, oder wenn mir auf der Straße so ein großer Hund entgegenkommt, am liebsten würde ich was machen, wenn ich vor ihm Angst habe? Ich mache einen großen Bogen um ihn. Angst zieht mich nicht unbedingt an. Wir wollen mal sehen, wie das mit der Furcht Gottes nachher ist. Das wird etwas anders sein. Es gibt viele Ängste. Der Jesus bestätigt das offensichtlich seinen Jüngern. Er sagt, was sagt er? In der Welt habt ihr Angst. Wir lesen mal diesen Vers etwas genauer. Das ist Johannes 16, Vers 33. Ein bekannter Vers. Da sagt er zu seinen Jüngern, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis oder Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. In der Elberfelder Bibel heißt es, seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Wir brauchen das gar nicht uns ausradieren in unserem Gedächtnis. Die Welt bietet uns oft Schrecken und Angst. Aber uns Kindern Gottes, wir haben einen Trost, eine Hoffnung, die die Welt nicht kennt. Maranatha, unser Herr, kommt bald. Es ist der Herr Jesus Christus. Und in Johannes 14, da bestätigt er das noch einmal im ersten Vers. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, mit dem Frieden Gottes im Herzen durch diese Zeit zu gehen, die turbulent ist, wenn wir wissen, wir stehen auf der Seite Gottes. Wir dürfen ihm vertrauen. Wem könnten wir auch sonst heute noch trauen? Ihm dürfen wir vertrauen. Und in ihm dürfen wir ein Leben in der Gottesfurcht führen. Noah, wisst ihr, dass dieser Mann außergewöhnlich ist? Wir lesen im Hebräerbrief einen kurzen Bericht von ihm. Er lebte ja schon früh. Wir lesen auch schon im ersten Buch Mose von ihm, dass er zur Zeit der Sintflut lebte. Ich möchte zunächst einmal aus dem Hebräerbrief aufschlagen, was über ihn geschrieben steht, im 11. Kapitel. Ich lese die Verse 6 und 7. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen würden, am Anfang, in der Zeit, wo Noah lebte, auch da waren die Menschen weit von Gott entfernt. Sie hatten sich weit von ihm entfernt. Es war unmöglich. Sie liebten Gott nicht, sie liebten ihre eigenen Wege. Der Jesus nimmt die Situation einmal in Matthäus 25, steht es, glaube ich, wo er sagt, solch eine Zeit wird wiederkommen, wie zur Zeit Noahs, wo die Menschen nur an sich selber denken, wo der Glaube keine Rolle spielt. Aber auch zur Zeit Noahs gab es eine Ausnahme, allerdings nur eine. Und das war Noah. Er fand Gnade vor dem Herrn. Und Gott gab ihm einen Auftrag und er tätigte ihn. Wenn ich es richtig verstehe, 120 Jahre baute er an der Arche. Wisst ihr, Furcht Gottes bedeutet auch nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Ein Leben in der Furcht Gottes unterscheidet sich oft radikal von dem Leben unserer Mitmenschen. Bei Noah war es auch so. Er, von Gottes Furcht überwältigt, tat er seine Aufgabe. Und das Resultat: die Mitmenschen klopften ihn nicht unbedingt auf die Schulter und sagten, das machst du gut, was du hier machst. Die haben vielleicht nicht direkt ins Gesicht gesagt, aber gedacht, naja, der Alte wird auch immer älter, immer komischer. Mitten auf dem Trockenen baut der so ein Riesenschiff. Könnte der nicht was anderes tun? Naja, jeder hat so seine Macken und Hobbys. Ich bin überzeugt, dass Noah auf die kommende Flut hingewiesen hat, die Gott ihm offenbart hatte. Aber wir sehen das Ergebnis, wie viele hörten auf ihn. Er alleine mit seiner Frau, seinen drei Söhnen und deren Frauen, insgesamt 8 Personen, gingen in diese Arche. Gott wartete noch eine Woche, dann schloss er die Tür zu. Als es anfing zu regnen, das steht jetzt nicht in der Bibel, das kann ich mir so vorstellen, da kamen plötzlich einige auf die Idee, wo ist die Arche? Aber die Tür war zu. Das ernste Wort in der Bibel, es gibt auch ein zu spät. Heute, wenn wir Gottes Stimme hören, wenn wir begreifen, er meint uns, wir sollen mit ihm in eine Gemeinschaft kommen, in eine Beziehung kommen, sollten wir das nicht verzögern. Heute, wenn wir seine Stimme hören, verstocken wir doch unser Herz nicht. Noah, welch ein Vorbild. In der Furcht Gottes lebte er mit Gott. Und ich glaube, er hat es nie bereut. Aber wenn wir wieder mal ins Neue Testament hineinschauen, in den 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, da sehen wir, dass das Leben in der Gottesfurcht eine Ausnahme ist. 2. Timotheus, Kapitel 3, bekannte Verse, Vers 1. Da schreibt Paulus an Timotheus: Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, nämlich ähnlich wie bei Noah. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie leben einfach nach dem Motto: Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Oder wie es mal ein Unternehmen sagte: Hauptsache, ihr habt Spaß. Das ist heute allgemein das Wunschdenken des Menschen. Ich möchte groß rauskommen, ich möchte gefeiert werden, ich möchte möglichst viele Follower haben. Hauptsache, ich bin im Mittelpunkt und mir geht es gut. Jetzt kommt ein interessanter Satz, Vers 5. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Deren Kraft aber verleugnen sie, und von solchen wende dich ab. Da sagte jemand schon aus dem Publikum richtig: Der äußere Schein von Gottesfurcht, der mag vorhanden sein. Aber das reicht nicht. Unser Gott schaut ins Herz. Er sieht, wie wir es meinen. Äußerer Schein von Gottesfurcht, zu tun, als ob, das reicht nicht aus. Wir müssen von der Furcht Gottes, von dem Heiligen Geist, müssen wir ergriffen sein. Wir müssen in einem Leben des Heiligen Geistes wandeln. Äußere Furcht reicht dazu nicht aus. Schauen wir mal an, wie war das eigentlich bei Mose? Noch eine weitere wunderbare Persönlichkeit aus dem Alten Testament. Er hat einen Psalm geschrieben, einen einzigen, das ist der 90. Den schauen wir uns jetzt mal an. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Mose war ein Mann Gottes. Die meisten von uns kennen die Geschichte von ihm. Und im Psalm 90 schreibt er: Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren. Ich lese mal einige Sätze immer nur heraus. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt. Unser geheimstes Tun ist das Licht deines Angesichts. Unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Vers 11. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, dein Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Wir lesen tatsächlich im Alten und Neuen Testament auch immer wieder Worte wie Furcht im Zusammenhang mit Gott. Was haben wir hier doch für einen gewaltigen Gott? Das wird uns immer wieder in den Psalmen und an anderen Stellen mitgeteilt. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist ewig, er ist der Starke, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde. Sollten wir ihn nicht fürchten? Und Mose wusste, wovon er hier schrieb. Er wusste, wie Gott sein kann. Das erste Mal, als er ihm begegnete, das war wo? Am Dornbusch. Das Besondere bei dem Dornbusch, er brannte und verbrannte nicht. Das steht in 2. Mose Kapitel 3. Ab Vers 4 heißt es: Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat zu diesem brennenden Dornbusch, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Da sprach er: Tritt nicht näher heran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen. Denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Die Gegenwart Gottes führte ihn in eine Furcht hinein. Er wusste, da wo Gott ist, da ist heiliges Land, heiliger Boden. Und das hat er noch viel intensiver erfahren, als er später wiederum am Sinai zusammen mit dem Volk Israel, was er aus Ägypten herausführen sollte und getan hat, als er dort vor diesem gewaltigen Berg stand und eine erneute Begegnung mit dem Herrn hatte. Da heißt es in 2. Mose 19, ab Vers 16: Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Und der Herr stieg herab auf den Berg Sinai, oben auf den Gipfel des Berges. Und dann rief der Herr Mose hinauf auf den Gipfel des Berges. Und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu Mose: Steige hinab und ermahne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen macht. Welch ein gewaltiger, allmächtiger Gott. Die Begegnung mit ihm, wenn wir in der Sünde leben, ist sehr, sehr gefährlich. Gott sei Dank ist das nicht das einzige Bild, was wir von dem heiligen, reinen Gott haben, sondern wir haben auch dieses Bild, dass er nicht möchte, den Tod des Gottlosen, sondern dass er umkehre und lebe in der Gemeinschaft mit ihm. Bei Gott ist es anders als bei einem gefährlichen Hund. Einem gefährlichen Hund, wenn man Angst vor ihm hat, sollte man die Straßenseite wechseln. Bei Gott ist es umgekehrt. Der Gott, der zu fürchten ist, der möchte, dass wir uns ihm nahen. Er möchte uns Schutz und Hilfe sein. In seiner Gegenwart kann uns die Welt und der Fürst dieser Welt nichts anhaben. Menschen mussten sterben, weil sie Gott sehen wollten. Gott hat hier dem Mose gesagt: Lass die anderen draußen, sie können mir nicht begegnen. Immer wieder, ich habe es neulich gelesen, die Eltern von Simson, denen wurde von dem Engel des Herrn gesagt, dass sie einen besonderen Sohn bekommen sollten. Der sollte kein starkes Getränk zu sich nehmen und so weiter. Und anschließend sagte der Ehemann zu seiner Frau, zu den Eltern, die das Kind bekommen sollten: Wir müssen sterben, wir haben Gott gesehen. Gott schenkt Gnade, aber er ist absolut heilig und gerecht. Aber er ist auch barmherzig und er möchte nicht den Tod des Gottlosen. Wir haben gelesen, dass Menschen, die so tun, als würde es keinen Gott geben, die leben für sich selber. Für wen sonst? Leben in der Gottesfurcht dagegen, laut Sprüche 8, Vers 13, bedeutet, ich möchte es lieber wortwörtlich zitieren, damit ich es nicht falsch ausspreche. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Von mir kommt Rat und Tüchtigkeit, ich bin verständig, mein ist die Kraft. Wir als Kinder Gottes, die wir den Geist Gottes haben, sollen und müssen nicht so leben wie die Menschen, die ohne Gott sind, die keine Beziehung mit ihm haben. Wir dürfen zu ihm und er wird sich uns als der gute Hirte erweisen. Der Apostel Petrus schreibt etwas Besonderes in Bezug auf die Gottesfurcht. Ich schlage dazu den ersten Petrusbrief auf. Und dort heißt es im ersten Kapitel ab Vers 13: Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Auch hier wird noch einmal deutlich in Vers 17: Gott kennt uns durch und durch. Er sieht uns an, ohne Ansehen der Person. Der Mensch sieht ja, was vor Augen ist. Gott aber schaut ins Herz. Und es steht hier geschrieben, führt euren Wandel in Furcht. Das ist der Anfang der Weisheit, ein Leben in der Furcht Gottes. Ich habe es zeitlich nicht geschafft, mich weiter vorzubereiten, aber ich denke, ein bisschen wollen wir doch noch mal schauen, wie Gott der Allmächtige ist und wie Johannes, einer der Lieblingsjünger Jesu, ihm, dem Auferstandenen, begegnet ist. Das steht in Offenbarung gleich im ersten Kapitel. Da lese ich mal ab Vers 4. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm, dem auferstandenen Herrn, sei die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. In Vers 12 geht es weiter und dann beschreibt er ihn. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und das Entscheidende jetzt, Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Was ist das für ein gewaltiger Gott, vor dem man eigentlich nur tot niederfallen kann und der dennoch sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, du bist mein. Wenn du den Herrn Jesus Christus bewusst in dein Leben aufgenommen hast, dann ist es nicht nur ein Gott der Furcht, sondern auch ein Gott, der uns unendlich liebt. In Römer 6 stehen ein Vers, der das so deutlich macht. Römer 6, am Ende des Kapitels, da heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde, man könnte auch sagen, die logische Konsequenz, die Folge unserer Sünde, Adam und Eva fingen damit an, ist der Tod. Gott hatte Adam gesagt, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du sterben. An dem Tage, da sie von dieser Frucht nahmen, von dieser verbotenen Frucht, verführt durch den Teufel, da starben sie. Sie fielen nicht tot hin, aber die Verbindung mit Gott, diese Beziehung ging in die Brüche. Tod bedeutet in der Bibel nicht, das war's, sondern heißt immer Trennung, Trennung von Gott. Und diese geistliche Trennung, die dort im Garten Eden geschah, die hat auch den natürlichen Tod zur Folge. Krankheit, all das kam in das Leben hinein. Bis dahin war es ein Paradies, ein Garten Eden. Doch ohne Gott geht es immer in die Dunkelheit. Römer 6, der letzte Vers, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber es geht noch weiter. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was ist das für eine Folge? Wenn wir uns Gott nahen, der zu fürchten ist, in der richtigen Art und Weise, dann möchte er uns reich beschenken. Er möchte, dass wir wieder in eine Beziehung mit ihm hineinkommen und das ewige Leben erhalten. Was müssen wir dafür tun? Die Gesetze halten, gute Taten tun. Das mag alles eine Folge sein. Aber wir dürfen und können uns nur auf das verlassen, was der Jesus für uns getan hat. Er ist unsere Gerechtigkeit geworden. Er, der ohne Sünde war, kam vor 2000 Jahren in diese Welt aus Liebe zu uns Menschen. Denn er möchte nicht, dass wir einmal in die Hölle kommen, dass wir für ewig verloren sind. Die Hölle ist eigentlich nur für Satan, für den Antichristen und falschen Propheten gedacht. Aber, so steht es auch am Ende der Offenbarung geschrieben, für alle, die dieses Geschenk Gottes nicht persönlich annehmen, die in ihrer Verirrung, in ihrer Distanz von Gott verbleiben. Aber Gott möchte, dass wir mit ihm ein neues Leben leben. Ein Leben in der Heiligung, ein Leben in der Furcht Gottes, ja, ein Leben in Fülle. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Dafür starb er für uns, stellvertretend am Kreuz von Golgatha. Dort hat er nämlich die Schuld von uns bezahlt, ein für allemal. Es ist vollbracht. Und darauf dürfen wir uns stützen. Und wenn ein Mensch das persönlich getan hat, bei mir sind es gut 40 Jahre her, der lebt nicht mehr so, wie er vorher gelebt hat. Der möchte jetzt zur Ehre Gottes leben und ihm nachfolgen. Ich möchte euch empfehlen, dieses Buch, was wir auch dort im Bücherschrank haben, käuflich zu erwerben. Überrascht von Furcht. Sollte irgendeiner das mit aller Gewalt lesen wollen und gar keinen Heller in der Tasche haben, will ich es ihm auch bezahlen. Es spricht eigentlich junge Leute an von dem Stil. Aber der Inhalt, denke ich, ist sehr wichtig. Ich habe das Buch eigentlich nochmal jetzt wieder angefangen zu lesen, nachdem ich mehr oder weniger mein Konzept schon fertig hatte. Aber eins möchte ich aus diesem Buch eine Seite doch vorlesen. Überrascht von Furcht. Seit neuestem gibt es übrigens auch das Nachfolgebuch. Überrascht von Liebe. Ich finde, beides passt sehr gut zusammen. Beides ergänzt sich. Mal gespannt, was da drin stehen wird. Ich möchte aus diesem Buch etwas vorlesen. Vor der Wiedergeburt ist der Mensch weit entfernt von Gott. Er hat nicht den Heiligen Geist. Deshalb muss er erst in die Position eines Heiligen versetzt werden. Das geschieht durch das Wort. Das Wort dringt durch die Ohren und die Person trifft eine Entscheidung in der Seele. Ja oder nein? Dabei hilft Gott durch den Heiligen Geist, sonst hätte diese Person keinerlei Kraft, sich für Gott zu entscheiden. Das Erste, was die Person verstehen wird, ist, dass sie anders ist als Gott. Sie tut Dinge, die böse sind. Das ist der Beginn von der Furcht des Herrn. Wenn die Person ihr Herz öffnet und ihre Sünden bereut und an die rettende Kraft des Blutes Christi glaubt, wird sie wiedergeboren. Sie ist aus dem Geist geboren. Die Person hat jetzt eine neue Stellung vor Gott. Eine neue Stellung vor Gott. Sie ist heilig. Aber der Körper hat immer noch viele falsche Gewohnheiten, die aus falschem Denken stammen. Deshalb heißt es in Römer 12, Vers 2, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das bedeutet, dass der Heilige Geist und das Wort zusammen unsere Denkstrukturen verändern. Das ist die Furcht des Herrn leben. Das ist Leben in der Furcht des Herrn. Wir meiden die Sünde und lassen zu, dass der Heilige Geist und das Wort unser Leben verändern. Nach und nach denken wir immer mehr wie Jesus Christus. Wir fühlen und wollen mehr von dem, was er sich wünscht. Wir werden wie Miniaturversionen von Christus. Und genau das wurde auch über die ersten Nachfolger Christi gesagt. Sie sind Christen. Die Furcht Gottes, der Anfang der Weisheit, darauf baut alles andere auf. Und ich möchte abschließend einen wunderbaren Artikel aus dem 2. Petrusbrief vorlesen. Wir hatten schon 1. Petrus 1, jetzt den 2. Petrus 1. Da lese ich einmal die Verse 3 bis 8 und anschließend möchte ich dann noch beten. 2. Petrus 1 ab Vers 3: Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wenn du und ich, wenn wir das mehr und mehr beherzigen und praktizieren, dann haben wir eine lebendige Gemeinde. Dann haben wir eine Gemeinde, in der der Jesus nicht vor der Tür steht, sondern mittendrin. Das wünsche ich mir für euch, für uns. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du das Fundament gelegt hast, dass wir anders leben können, als wir eigentlich durch unsere sündige Natur leben würden, dass du uns etwas Neues gegeben hast, etwas Neues verheißen hast und dass du es selber vollbracht hast am Kreuz von Golgatha. Danke, dass unsere Schuld bezahlt ist. Und wenn jemand unter uns ist, wo das noch nicht der Fall ist, da bewege doch sein Herz, dass auch er ein Kind Gottes wird und zu deiner Ehre lebt. Amen.